Die heutige Folge wird präsentiert von der PTV Group. Und wer jetzt denkt, PTV wer? Der ist wohl noch nicht tief genug in die Verkehrssoftware-Szene eingetaucht. Das Karlsruher Unternehmen ist seit über 40 Jahren selbst ein absoluter Allstar im Mobilitätsbereich. Über 2900 Städte weltweit schwören auf die PTV-Technologie, um Verkehr in all seinen Facetten zu planen, multimodale Szenarien zu simulieren und das komplette Mobilitätsökosystem in Echtzeit zu orchestrieren, und zwar über alle Mobilitätsformen, von Fußgängern bis hin zum Zugverkehr. Seit etwas mehr als einem Jahr ist die PTV Group Bestandteil der internationalen Marke Umovity und bietet gemeinsam mit dem kalifornischen Unternehmen Econolite jetzt auch Verkehrshardware an. PTV hat übrigens eine Mission und die lautet, mit innovativer Technologie die beste Mobilität für alle zu ermöglichen. Das klingt doch gut, oder? Und es passt perfekt zu uns Mobility Allstars.
Herzlich willkommen zum Podcast von Mobility Allstars, dem Netzwerk für eine smarte und lebenswerte Mobilität. In unserem Podcast erfährst du, was Mobilitätsgestalterinnen und Gestalter gerade bewegt.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode des Podcasts der Mobility Allstars. Mein Name ist Tobias Pusch, ich bin der eine Host und mit mir zusammen ist wie immer hier der
Stefan Tschirschwitz, der zweite Host. Herzlich willkommen.
Und nebenbei auch Vorsitzender des Mobility Allstars e.V. Stefan, wen hast du uns heute denn als Gast eingeladen?
Heute habe ich den Mario Herger mit am Start, der sich auch gleich vorstellen darf. Unser Thema im Podcast ist ja die große Mobilitätswende. Wir schauen heute mit Mario gemeinsam mal über den Teich. Mario hat sich als Wahlheimer die USA ausgesucht. Und in vielen Dingen sind die uns ja voraus und wir wollen mal rausfinden, ob sich das auch auf die Mobilitätswende transportieren lässt. Mario, herzlich willkommen bei uns in der Runde.
Ja, danke für die Einladung, Tobias und Stefan.
Ja, schön, dass du da bist. Du hast jetzt eine Minute Zeit für die Selbstvorstellung. Ich halte mal die Uhr hier in die Kamera, dann weißt du, wie du so in etwa im Rennen liegst. Also, deine Zeit beginnt.
Okay, werde mich bemühen. Ich bin ursprünglich aus Wien, wohne aber schon seit 22 Jahren jetzt in der San Francisco Bay Area, dem sogenannten Silicon Valley. Ich habe an der TU Wien Technische Chemie studiert, auch promoviert in Abgasmessungen von Heizölsystemen. Und eines der Heizöle, die wir gemessen haben, war nichts anderes als Diesel, chemisch gesehen. Ich weiß also, wie man Diesel manipuliert, habe aber nie in dieser Industrie gearbeitet, sondern bin auf die dunkle Seite der Macht und habe bei SAP 15 Jahre gearbeitet, zuerst 3 Jahre in Waldorf und dann 12 Jahre in Palo Alto. Als Entwickler, Entwicklungsleiter und Innovationsstratege. Und seit 2013 bin ich selbstständig und schaue mir Technologietrends im Silicon Valley an, zu denen ich dann Bücher schreibe, Vorträge mache und auch immer wieder Delegationsreisende habe. Und ein Thema ist eben Elektromobilität, autonomes Fahren, Mobilität im Allgemeinen.
Und da hast du ja auch ein Buch zu. Kannst du noch einmal den Titel sagen, wie das heißt?
Ich habe 2017 ein Buch dazu veröffentlicht, das ist rausgekommen, das hieß Der letzte Führerschein-Neuling ist bereits geboren. Das ist schon eine schräge Hypothese, die hier ist. Und da habe ich über unter anderem Elektromobilität gesprochen. Das war damals noch so ein skeptisch betrachtetes Thema. Elon Musk kannte damals noch kaum jemand in Deutschland. Mhm. Das musst du dir noch erklären, wer der ist.
PayPal-Typ.
Der Kopf dabei uns. Ne? Und vor allem aber auch habe ich autonomes Fahren dazu behandelt, weil ich immer wieder Delegationsbesuche der Leute hatte aus Europa, aus dem deutschsprachigen Raum. Und das waren natürlich viele aus der Automobilbranche. Und die hatten offensichtlich null Ahnung über dieses Thema, obwohl sie in der Branche waren. Und ich habe mir gedacht, ich muss da gleich einmal was zusammenfassen, obwohl ich nicht eigentlich der Automobiltyp bin. Ich war nie das Kind, das alle Automarken aufzählen konnte. Mhm. Ich habe jetzt auch mit 22 meinen Führerschein gemacht.
Oh, ich auch. Ja.
Das war das Buch.
Zur damaligen Zeit wahrscheinlich echt was Besonderes.
Ja, ich war alle mitgenommen, netterweise. Ja.
Wann war das mit dem der letzte Führerschein, Neuling? Also deine These ging wann raus?
Das Buch habe ich 2017 erschienen, 2019 dann auf Englisch, 2021 auf Französisch und dann auch dazwischen auch auf Chinesisch. Das heißt, das hat eingeschlagen insoweit, weil manche Leute hatten da 80 oder 90 Bücher verschenkt in ihr Mobilitätszirkel. Wow. Ja, weil sie sowas gesehen haben und das haben aber alle anderen irgendwie immer so abgetan. Und haben gesagt, da ist jetzt einer, der hat das einmal geschrieben, was da ist und da ist wirklich was jetzt los. Ja, und so ist es auch.
Ich bin mal gespannt. Ich hab drei Zöglinge im Alter von 9, 12 und 13, die thematisieren auf jeden Fall das Autofahren und das mit dem Führerschein immer noch. Mal schauen, ob die zu der Fraktion der letzten Führerschein-Neulinge, die machen werden, gehören. Wir lassen uns überraschen.
Das hängt wahrscheinlich ganz stark davon ab, was für ein Auto du hast, Stefan. Ob die noch einen Führerschein machen oder nicht.
Ja.
Wenn du einen Porsche hast, dann überlegen sie sich das vielleicht nochmal.
In so Fall nicht. So, du, Mario, wir stellen unserem Gast am Anfang auch immer folgende Frage. Der Begriff Mobilitätswende, der ruft bei verschiedenen Menschen die verschiedensten Assoziationen auf. Und wir würden gerne mal deine drei erfahren. Was schießt dir in den Kopf?
Also aus meiner Sicht, diese drei Aspekte sind einerseits einmal, Mobilitätswende bedeutet Antriebsstrang und Mikromobilität, die wir hier sehen, dass plötzlich wir von Verbrennungskraftfahrzeugen natürlich auf alternative Antriebsstränge kommen, wie Elektromobilität oder dass man auch überredet über sowas wie Brennstoffzelle, aber eben auch, dass so Dinge jetzt wie Fahrrad sehr viel stärker kommt oder E-Scooter, dass das selbstverständlicher wird. Das ist der eine Aspekt, was Mobilitätswende für mich bedeutet. Zweite Mobilitätswende ist autonomes Fahren natürlich. Das sehe ich hier halt im Silicon Valley sehr stark, darüber werden wir ja noch reden. Und hier vor allem auch, dass wir hier anders denken können und völlig neue Fahrzeugtypen kommen werden. Sagen wir mal, der Supermarkt kommt zu dir. Ja? Hm. Also du fährst nicht zum Supermarkt, sondern der Supermarkt auf Rädern kommt zu dir. Und das Dritte ist, dass wir auch mit plötzlich durch die KI, die Entwicklungen in der KI jetzt eine kambrische Explosion bei Robotern sehen werden. Und das bedeutet, dass wir solche zweibeinigen, humanoid aussehende Roboter haben, die eigentlich auch eine Mobilitätsform sind, die eben nicht nur auf Straßen sich bewegen können, sondern auch in Gebäuden und dort eben Aufgaben absolvieren können. Und das sind für mich diese drei Aspekte der Mobilitätswende.
Ja, ganz stark gesellschaftliche Aspekte auch, die du benennst am Ende, ne? Also gesellschaftliche Umwälzungen, die dadurch geschehen werden. Es ist nicht so, dass wir einfach nur keinen CO2 mehr ausstoßen, sondern das kann ja wirklich komplett neue Lebensräume und Lebenswelten eröffnen.
Ja, also wir reden heute über den sechsten Kondratiev-Zyklus. Ja, also wir sind gerade aus dem fünften heraus. Das war alles so, was Internet bedeutet, ja, Informationstechnologien. Jetzt kommen wir in diesen Dingen, wo halt künstliche Intelligenz, autonomes Fahren hereinkommt. Und das siebte wäre dann als Zukunft, und diese Zyklen werden immer kürzer, die wir hier hatten. Einer der ersten Zyklen war halt alles, was so Kohle, Stahl bedeutet hat, Dampfkraft und so weiter, bis hin zu Öl und Flugzeugen. Ne? Und jetzt kommen wir aber in einen Ding dann mit diesen Robotern, die in Zukunft dann, wo wir dann sagen, wir schauen nach der KI, haben wir dann künstliches Leben, das wir geschaffen haben. Mhm. Aber das ist ein anderes Thema.
Auch eine Form von Mobilität, wenn man nie wieder runter muss von der Erde.
Das ist die Ära nach der Mobilitätswende. Aber wir wollen uns erstmal um die kümmern. Mario, wir haben dich eingeladen. Ja, du hast schon so ein bisschen durchblicken lassen, weil du ganz viel Innovationsexpertise hast, weil du eben das Thema autonomes Fahren so hautnah in den USA auch miterlebst. Und wir erleben das hier zwar auch im Kleinen, aber die Robotaxis, die da so in der Bay Area und in den USA rumfahren, die sind dort auf jeden Fall was Besonderes und die kennen wir so in der Ausprägung noch nicht in Deutschland. Und mit dem Thema würde ich eigentlich auch gern beginnen. Kannst du mal so ganz global galaktisch was zum Status quo der autonomen Mobilität der Robotaxis in den USA erzählen? Also wie weit sind die? Sind das alles Marketingbilder, die wir hier sehen, oder ist das wirklich Realität?
Also galaktisch kann ich nichts sagen. Ich sage mal Bay Area. Ja. Also reden wir mal von den USA. Wir haben tatsächlich heute vier Robotaxi-Flotten, die fahrerlos fahren. Die sind alle aktuell von Waymo. Waymo ist diese Google-Schwesterfirma, die seit 2009 wird daran entwickelt. Und die fahren wirklich fahrerlos und im kommerziellen Einsatz. Und zwar in San Francisco, beziehungsweise haben sie jetzt sogar die Lizenz bekommen bis runter nach Sunnyvale. Also das ist so Autobahn, so ungefähr 80 Kilometer Einzugsbereich, der fast 2,5 Millionen Menschen abdeckt. Dann haben wir in Austin, in Los Angeles und in Phoenix Robotaxi-Flotten, die fahrerlos fahren. Fahrerlos bedeutet wirklich, das Fahrzeug fährt ohne Fahrer. Das heißt, das ist zwar noch ein traditionelles Fahrzeug mit einem Lenkrad, aber du darfst nicht auf dem Fahrersitz sitzen. Du kannst aber auf dem Beifahrersitz oder auf der Rückbank sitzen. Bestellt wird das Ganze mit einem mit einer Uber-ähnlichen App, ja, wo man das Fahrzeug, die Zieladresse eingibt, es weiß, wo man wartet, und dann bestellt man das Fahrzeug, das kommt dann her, man steigt ein und fährt dann damit herum. Und für die Ersten, für die Neulinge ist es natürlich immer etwas aufregend, ne? Bumpert das Herz zuerst, dann schauen sie wie hypnotisiert auf das Lenkrad, weil sich das wie von Geisterhand dreht, aber nach einer halben Minute, Minute fühlt sich das sehr, sehr normal an. Und die haben in San Francisco beispielsweise so um die 250 Fahrzeuge, die da fahren. Und mittlerweile fahren sie 50.000 Fahrten pro Woche, bezahlte Passagierfahrten, die sie haben. Sie sehen jetzt schon insgesamt in allen diesen Regionen über 1 Million bezahlte Fahrten, die sie gemacht haben, gefahren. Das ist ein Firma. Wir haben aber auch noch einmal aktuell so 35 Firmen, die eine Zulassung haben, um autonome Fahrzeuge auf öffentlichen Straßen in ganz Kalifornien zu testen. Kalifornien, vielleicht muss man dazu sagen, ist von der Fläche her 10% größer als Deutschland, aber nur die Hälfte der Einwohner. Ja, also die großen Großräume sind natürlich die San Francisco Bay Area und dann Los Angeles und San Diego noch einmal. Und diese 35 Unternehmen sind schon wenig, weil wir hatten schon jetzt vor 5 Jahren noch über 70 Unternehmen, die gleichzeitig so eine Lizenz hatten. Das hat sich mittlerweile konsolidiert. Das sind die großen Autohersteller teilweise drunter. Dann hast du halt kleine Startups und auch andere wie ein Google, ein Apple und so. Ja. Und das ist aber nur jetzt Kalifornien. Jetzt hast du aber noch andere Bundesstaaten, nämlich mehr als die Hälfte der anderen Bundesstaaten hat auch so eine Genehmigungsverfahren, das in mehreren Abstufungen vorkommt. Und beispielsweise ganz, ganz interessant ist auch Texas, weil dort vor allem diese großen LKWs, Robo-LKWs getestet werden. Ich bin jetzt auch einmal unlängst in einem mitgefahren von einem in Mountain View beheimateten Unternehmen Kodiak Robotics. Da ist der CTO, der Technikchef, ist ein Österreicher, und der hat mich dann einmal jetzt mitgenommen, und da saß ich zum ersten Mal in so einem dieser riesigen LKWs und dann bin ich gleich autonom damit gefahren.
Was? Aber das war spooky, weil wenn die Maschine fährt, dann ist die ja nicht mehr aufzuhalten, oder? Wenn da was schiefläuft.
Ja, naja, das war sogar voll beladen. Also sie haben eine Fahrt gemacht mit einer 40 Tonnen Ladung, und da gibt es eine Stelle dieser Autobahn, diese, muss man dazu sagen, manche der Bundesstaaten haben Autobahnen, die sind für besser an LKWs ausgerichtet. Ja, also zum Beispiel im Texas, ne, da gibt es wirklich große auch Rastplätze und Umladeplätze für die LKWs, während die Bay Area überhaupt nicht so ist. Da fahren auch eher wenig LKWs, und dann sind die Straßen auch entsprechend schlecht in Kalifornien. Und dann hast du so Mergers, wo 3 Autobahnen innerhalb von 100 Meter in 3 Spuren sich, also von 7 Spuren auf 3 Spuren hinuntergehen, und dann musst du mit einem 40 Tonnen LKW dort rein. Und das ist schon schwierig mit einem Privat-Pkw. Und das ist interessant, aber zu sehen, wie das Fahrzeug sich verhält, das relativ souverän gemacht hat und eben auch zum Beispiel diese Sachen macht wie Ausweichen, wenn am Bannerstreifen jemand steht, das ja gesetzlich vorgeschrieben ist. Und das war schön und interessant zu sehen, was das Fahrzeug hier macht.
Aber ich habe gehört, also Robotaxis funktioniert ja ganz gut. Ich habe auch ein, zwei Videos von dir gesehen, wo du das auch mitfilmst. Wirkt auf mich erstaunlich. Du machst auch so einen Versuch mit deinem, ich glaube, es ist dein eigener, mit deinem Tesla, der da das neueste Update ja auch anscheinend bekommen hat. Welches Level ist denn das eigentlich? Ist das dann Level 4 oder ist das schon Level 5?
Also, ich habe einen Tesla, der ist jetzt 5 Jahre alt, der hat aber die neueste Hardware drinnen, also die Mindestanforderungen, die damals notwendig war, damit diese FSD, Full Self-Driving, fahren kann. Und da ist die Version 12.3.6 gekommen, die anders gestaltet worden ist, anders gemacht worden ist als die vorherigen Versionen, die 11er und die 10er. Und das ist aus rechtlicher Sicht ein Level-2-System. Es ist aber ganz klar, dass das auf ein Level-4-System hinzielt.
Okay.
Ja, das heißt, aus rechtlicher Sicht aktuell wird das als Level-2-System kommuniziert. Aber vielleicht muss man das nur zusagen. Ja, Level 2 bedeutet Hands-off. Ja. Level 3 bedeutet Eyes-off. Das heißt, ich kann mal wegschauen und zur Seite schauen, muss aber jederzeit übernehmen können, auch bei Level 2. Und bei Level 4 bedeutet das Mind-off.
Da darfst du sogar schlafen, habe ich gelesen.
gewesen, ne?
Genau. Und wenn man sich jetzt anschaut, das Waymo, ja, mit dem ich gefahren, auch schon über 200 Mal, also ich bin jetzt mit Robotaxis über 200 Mal gefahren, und zwar nämlich mit Waymo und mit Cruise. Mhm. Cruise ist aktuell momentan nicht im Einsatz, doch durch eines Zwischenfalles. Da muss ich überhaupt nichts machen, da kann ich gar nicht ins Lenkrad reingreifen. Mhm. Ja, da sitze ich auf der Rückbank oder so, darf ich auch gar nicht, weil dann wird die Fahrt beendet. Beim Tesla ist es so, dass ich aus rechtlicher Sicht nach wie vor ja immer wieder übernehmen können muss, aber das Fahrzeug selbst, durch diese neue Version ist es so sicher. Ich habe gerade ein Video hochgeladen, 27 Minuten durch San Francisco, wirklich durch dichten Verkehr und Personenverkehr auch, und dann auf die Autobahn hinauf und dann wieder runter. Und auch selbst die Speedbumps, über die kennt, da fährt er langsam drüber. Also war beeindruckend, dass ich da überhaupt nichts machen muss.
Also es ist jetzt nicht so, dass da so extrem viel passiert. Trotzdem ist es ein starker Tipp, sich das mal anzuschauen. Ich habe das getan und war wirklich beeindruckt, weil man bekommt wirklich einen Eindruck. Ist Waymo denn auch dann Level 2 oder ist Waymo weiter?
Nein, Waymo ist Level 4. Mhm. Da darfst du auch gar nicht mehr, da darfst du nicht eingreifen und wird auch nicht erwartet, dass du eingreifst.
Mhm. Und Level 5 wäre, also 4 wäre dann in einem vorgegebenen Geschäftsgebiet sozusagen auf bekannten Strecken freifahren, und 5 wäre dann, wo mir gerade
überall, ja, also
die Linse hinweg.
Wobei hier ich natürlich auch anmerken muss, also Level 5 braucht man nicht eigentlich. Ja. Also es stellt sich heraus, dass diese Level-Einteilung sehr, sehr viele Macken hat. Ja. Es gibt gewisse Funktionen, die beispielsweise ein Mercedes macht, die als Level 4 gelten. Ja, zum Beispiel das Parken in Stuttgart im Parkhaus am Flughafen, wo dann die Parkgarage das Fahrzeug steuert und dann einparkt, zählt als Level 4. Hm. Das ist das Gleiche wie Waymo, die in San Francisco herumfahren ohne. Das ist natürlich absurd, dass man das vergleicht, auf derselben Levelstufe stellt. Und Level 5 ist damit natürlich auch etwas. Es ist immer die Sache, wir brauchen dort nicht hinkommen. Ich kann eine Kombination machen als Remote Assistance oder Tele-Assistance, wo ich dem System entweder aus der Ferne fernsteuere, ja, oder indem ich ihr Textanweisungen gebe, was sie machen muss. Und ich brauche eigentlich diese Level 5, brauche ich eigentlich nicht erreichen. Hm. Ja.
Wow. Also 250 allein von Waymo hast du jetzt, glaube ich, genannt. Also da fahren ja hunderte von Fahrzeugen wirklich in einem echten Betrieb. Wie lang geht das schon? Und also hier in Deutschland kann man sich das gar nicht vorstellen. Was war das für eine Entwicklung? Hat man da überhaupt einzelne Etappen und Pannen irgendwie wahrgenommen oder ging das einmal durch?
Ja, begonnen hat es damit, dass 2004 herum der US-Senat an die DARPA herangetreten ist. Die DARPA ist dieser militärische Forschungszweig, der unter anderem das GPS oder das Internet entwickelt hat. Ne? Und die sind herangetreten, weil damals die USA im Irak und in Afghanistan im Krieg waren und dort sehr viele Soldaten verloren haben durch Roadside-Bombs. Und die haben gesagt, können wir nicht die Autos oder die LKW, die gepanzerten Fahrzeuge da ohne Soldaten durchschicken? Ja? Und da haben sie einen sogenannten diesen DARPA Grand Challenge gemacht, wo es darum ging, dass sie 190 Meilen in einem Testgebiet ohne Fahrer fahren, auf so Feldwegen. Ne? Und das war da gab es 3 Aufgaben davon. Zweimal in so einem Feldweggebiet und einmal in einer Stadt, also der Urban Challenge. Und da hat sich zum ersten Mal, haben sich so Teams zusammengefunden von Universitäten, von Firmen, von privaten durchgeknallten Typen, ja, die da teilgenommen haben. Und den zweiten hat Sebastian Truhn gewonnen, mit der damals Professor an Stanford AI Lab, also im KI Lab war. Und das Sebastian Truhn stammt aus Solingen, aus Deutschland. Und er hat gesagt, das ist ein Softwareproblem, kein Hardwareproblem, ja, weil alle anderen haben sich fokussiert auf Sensoren und so weiter. Das war ein Softwareproblem. Und dann wurde er angestellt von Larry Page und Sergey Brin von Google und haben dann 2009 das Projekt Chauffeur begonnen. Und ich habe das erste Mal gelesen in der New York Times. Ich hatte damals noch den New York Times als Tagesabo. Und am Sonntag, da im Sommer 2010, steht ein zweiseitiger großer Artikel über das selbstfahrende Auto von Google. Und ich bin so da gesagt, mein Gehirn ist explodiert. Ja. Da gehe ich, wie, was? Die sind schon 100.000 Meilen, also 160.000 Kilometer damit gefahren. Und dann habe ich 2013 mein erstes selbstfahrendes Auto auf der Autobahn gesehen von Google. Ne? Und das habe ich dann gefilmt und dann immer wieder mein Handy gezückt.
Da warst du angefixt.
Genau. Da habe ich begonnen, das auf soziale Medien zu stellen. Und dann habe ich schon gedacht, jetzt ich langweile die Leute ja einfach nur. Aber nee, es hat sich herausgestellt, dass die Leute voll interessiert hat. Das war dann auch ein Grund, warum ich das Buch gemacht habe. Und da sind immer mehr verschiedene Fahrzeuge aufgetaucht. Und ich habe halt mittlerweile sicherlich 1500, 2000 solcher Aufnahmen von solchen Begegnungen mit Fahrzeugen. Da habe ich auch die ganze Historie dieser Fahrzeuge. Ich habe wahrscheinlich 80% aller Fahrzeuge der Firmen gesehen, die herumgefahren sind, also die Typen zumindest, ja, und auch die historischen Aufnahmen dazu. Und es sind ja aktuell, glaube ich, 1500 Fahrzeuge in Kalifornien unterwegs. Und das ist nur Kalifornien, ich rede nicht von den USA, wo dann noch einmal, glaube ich, noch einmal so eine Menge dazukommt.
Oder China.
Weil andere auch testen.
Aber sag mal, was ich spannend finde, ist jetzt gerade, du hast ja ein paar Hersteller genannt, die da ihr Glück versuchen oder sogar ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen, so muss man es vielleicht eher sagen, aber Apple ist doch gerade ausgestiegen, oder? Aus diesem
Apple ist ausgestiegen Ding. Aus einer Elektroautoentwicklung, die haben aber autonome Autos.
Ah, das schon noch, okay.
Das ist ein anderes. Mhm.
Also die haben auch 80, die Software, 80 Fahrzeuge. Software ja, Hardware nein, heißt das bei Apple, oder?
Ja, also ganz eindeutig, also sie haben ja selbstfahrende Autos schon länger getestet. Ich habe das erste gesehen 2018. Ja. Das ist mir deshalb aufgefallen, weil es mir jetzt einmal natürlich vor die Nase gefahren ist. Also ich habe sie in Palo Alto in Downtown gesehen und das hat zuerst ausgeschaut wie so ein Fahrzeug, wie es damals Google verwendet hat. So Lexus SUV mit dem Ding, aber dann war der Google zu diesem Zeitpunkt schon weiter. Die hatten schon andere Aufbauten drauf und ich konnte das nicht identifizieren. Ich habe immer so einen Tag auf meinem Blog, der heißt Unidentified Autonomous Vehicle, UAV. Ja. Nicht Unmanned Aerial Vehicle. Und zwei Monate später sehe ich dann, dass auf der DMV, Department of Motor Vehicle Website, dort werden ja diese ganzen Informationen immer veröffentlicht, dass da plötzlich Apple drauf ist. Ja. Da hat Apple hat jetzt das Ding und wollte gerade den Blog schreiben und dann habe ich in den einschlägigen Foren haben die Leute schon gesagt, ja, es sind irgendwie so Lexus-SUVs mit einem Michigan-Kennzeichen und so weiter. Moment, da kenne ich doch ein Fahrzeug. Ne? Da wusste ich, dass ich das erste Apple-Fahrzeug hier gefilmt habe. Mittlerweile haben sich die Aufbauten natürlich massiv verändert. Das ist mehr jetzt so wie ein iPad auf dem Dach, ne, das da herumfährt.
Ja, habe ich schon gesehen.
Ja, also wie so eine Box fährt, also so ein Kit, das man vermute ich einmal, dass das werden wird.
Also, dass ich sozusagen mein Auto aufrüsten kann. Kann ich meinen Porsche, den ich nicht habe?
Ja, aber sie werden das verkaufen an Hersteller, ne, und dort die Software reinbringen, weil das ist ja das wichtige Ding. Das physische Auto selber ist so wie das iPhone, das ich baue, ja nicht das Wichtige, die Software darauf ist das Wichtige.
Apple ist ja nicht Foxconn.
Genau, exakt. Ne? Aber ein Mercedes wäre ein Foxconn an der Stelle.
Und diese Robotaxis, das sind alles Fahrzeuge, die wir im normalen Alltag auch fahren oder in den USA. Ja. Da ist jetzt kein Spezialbau dabei, ne?
Also bislang sind es Fahrzeuge, die halt ganz normal mit Lenkrad ausgestattet sind. Das sind also, was ich von Lexus zu Toyota Highlander zu Jaguar I-Pace, Fiat Chrysler Minivans, die es da gegeben hat, ja. Lincoln MKC, das sind halt amerikanische Fahrzeuge, Chevrolet Bolt, die ganz normal als Fahrzeuge verkauft werden. Es gab aber auch mal kurz, da hat Google ein eigenes Fahrzeug gebaut, dieses so niedlich aussehende, ja, also, oder manche sagen es hässlich aussehende, wie ich immer man das beschreiben möchte. Jetzt aber kommen schon diese Fahrzeuge, die tatsächlich jetzt völlig anders ausschauen und auch kein Lenkrad mehr und keinen Fahrersitz mehr haben. Also beispielsweise für Passagierfahrzeuge an der Stelle haben Zoox, eine Firma, die jetzt zu Amazon gehört, die haben so einen Kabinenroller, wo man sich wie in einem Zugabteil zwei Leute gegenüber sitzen, zwei und zwei, in das in beide Richtungen anfahren kann. Ein ähnliches Fahrzeug hat Cruise Origin, wo sich drei und drei Leute gegenüber sitzen. Und Google, also Waymo hat das Seeker-Fahrzeug. Seeker ist ein chinesischer Hersteller, wo wie VW-Bus ausschaut, zwei Reihen, drei hinten, zwei vorne, aber kein Lenkrad mehr da ist. Ja. Und da kommen eine ganze Reihe jetzt von solchen angepassten Fahrzeugen. Und da rede ich jetzt nur von mehr oder weniger sowas in der Größenordnung eines Passagierfahrzeugs. Wenn man sich da jetzt noch Shuttles anschaut, ja, die noch einmal anders sind, dann gibt es auch hier ganze große Variabilitäten.
Ich würde mal ganz gerne noch mal so ein bisschen aus Nutzerperspektive zwei Fragen stellen. Also du hast es beschrieben, seit 2004 ging es los und seit 2010 siehst du die auf der Straße. Also seit wann fahren da wirklich Passagiere mit? Und wie muss man sich das vorstellen? Die Amerikaner, die machen es einfach oder sind es wirklich die ganz Early Adopter, die es hier auch bei uns in Europa gäbe. Weil hier hätte ich jetzt mal per se gesagt, also da traut sich erstmal keiner so automatisch rein und da wird erstmal ganz viel gemutmaßt, was alles nicht klappen könnte. Wie ist es da bei euch?
Ja, da muss man natürlich einmal sagen, ich lebe in der San Francisco Bay Area, die noch einmal ein ganz besonderer Fleck ist, ne, wo du halt sehr viele tech-interessierte Leute dort hast, die auch sehr offen sind gegenüber neuen Sachen. Und damit natürlich ist das noch einmal anders. Allerdings, wie gesagt, wir haben Phoenix und Austin und Los Angeles und da ist ein größerer Mix an Leuten und auch dort wird es getan. Leute interessieren sich interessanterweise sehr viel dafür. Wie hat das funktioniert mit den Passagieren? Also zuerst einmal, sie geht durch unterschiedliche Phasen. Die erste Phase ist sicherlich, dass man mal auf dem Testgelände fahren muss. Man muss nach der Lizenz zuerst einmal 10.000 Meilen, also 16.000 Kilometer auf Testgelände gefahren haben, um zu zeigen, dass das Fahrzeug so zumindest Mindestanforderungen erfüllt. Danach darf man sie auf den öffentlichen Straßen fahren und dann sitzt da mal ein Sicherheitsfahrer drinnen und ein Ingenieur, der dann Daten erfasst. Und dann in der nächsten Phase machen diese Firmen das meistens so, es werden die Mitarbeiter angehalten, diese Fahrzeuge für private Fahrten zu verwenden, also was immer sie machen müssen, also von beruflichen über privaten Fahrten, ja, damit sie erfassen können, wie Leute das verwenden. Also sie wollen zum Supermarkt fahren, ne? Das ist normal, da fahren sie einen Supermarktparkplatz, da ist Chaos dort, da gibt es keine Regeln. Ne? Gehen die Leute und die Einkaufswagen und parken aus, parken ein. Das ist also regelloses Land hier, ne? Gesetzloses Land. Dann öffnet man das langsam für Externe, die das Fahrzeug verwenden dürfen und dann aber auch ihnen, also es sind meistens dann Verwandte oder Bekannte von den Leuten und dann öffnet man das einmal einer größeren Allgemeinheit, auch noch restriktiert und dann kommt die Phase, wo man sagt, okay, das ist so weit, dass wir das wirklich öffnen können und auch kommerziell machen wollen. Das heißt, dass wir auch an dieser Stelle eine Taxilizenz kriegen, dass wir Geld verlangen dürfen dafür. Und das ist halt die Phase, wo jetzt Waymo beispielsweise alle diese Lizenzen hat. Bis vor kurzem hatte das auch Cruise, die durften das auch, ja. Und wir werden jetzt Cruise wiedersehen und jetzt auch Zoox wird wahrscheinlich das nächste Unternehmen sein, das jetzt auch kommerziell fahrerlos Passagiere fährt. Und dann natürlich gibt es noch ein anderes Problem, nämlich allein in San Francisco waren über 100.000 Leute auf der Anmeldeliste, auf der Warteliste für Waymo mit 250 Autos, die sie haben, in einer Stadt mit 800.000 Einwohnern. Da kannst du nicht alle sofort drauf lassen. Das heißt, du musst langsam die Warteliste abarbeiten.
Und sag mal, ist denn das so, wenn wir jetzt auch mal über Fahrzeugtypen reden, wie viele Leute sagen, dass man zum einen natürlich keinen privaten PKW mehr braucht und zum anderen, dass man an sich sagen kann, ich kann mir für jeden Anwendungszweck das passende Cab rufen. Also wenn ich mit meiner Frau irgendwie auf ein Date will, dann nehme ich so ein ganz kleines, wo nur zwei reinpassen. Und wenn ich sage, boah, ich muss hier so einen halben Umzug machen, dann kriege ich so eine Art Bulli oder so. Also ist das in deinen Augen so das, worauf es hinsteuern wird?
Genau, also wenn du heute anschaust, wie du heute ein Auto hast, heute kostet ein Auto, das hat 5 Sitze normalerweise, ja. Das kann unterschiedlich sein, es kann ein kleinerer Wagen sein, es kann aber auch ein großer SUV sein, ja. Hast 5 Sitze und dann sitzt du aber meistens nur alleine drinnen. Ne? Und dann fährst vielleicht einmal im Jahr oder zweimal im Jahr irgendwo nach Italien auf Urlaub, ne? Und dann brauchst du da ein großes Auto und dann hast du dieses, oder dann ist es schon wieder zu klein. Ne?
Weil
du
ja, das reicht dann auch wieder nicht. Ja.
So, und jetzt natürlich, wenn du hergehen könntest und sagst, jetzt durch diese App, ja, kann ich mir je nach Bedarf ein Fahrzeug holen und sagen wir mal, diese Fahrzeuge kommen auch relativ rasch, also innerhalb von 5 Minuten sagen wir, sind sie da und ich kann sofort los, dann kann ich mir mal einen Einsitzer bestellen, weil ich jetzt einmal nur 3 Straßenzüge weiterfahre, also wirklich nur ganz kurz rein und raus, oder ich muss ein Kästchen vom IKEA transportieren, dann habe ich eine große Ladefläche, oder ich will zum Date mit meiner Frau oder Freundin oder Partner und dann mache ich mal vielleicht was Romantischeres, vielleicht einmal ein Luxusfahrzeug, wo Champagner drinnen steht und so. Und das werden wir sicherlich sehen, dass es einfacher wird, weil ich brauche dann selber kein Fahrzeug. Ja. Wir haben heute ja, von Zahlen her, 95% der Zeit steht das Fahrzeug herum. In Deutschland ist es so, dass ein Auto im Prinzip 38 Minuten pro Tag im Schnitt bewegt wird. Der Rest steht es herum. Es ist massive Platzverschwendung, massive Ressourcenverschwendung. Und wenn ich jetzt so ein geschertes System habe, wo ich innerhalb von wenigen Minuten zuverlässig das Fahrzeug kriege, das ich brauche, dann und das noch zu vielleicht auch zu einem viel niedrigeren Preis auf die Kilometer umgerechnet, dann überlege ich mir hart, ob ich dann noch ein privates Fahrzeug brauche.
Und also das eine ist ja, wie die Dinger ich sage mal, durch den Stadtverkehr navigieren, als Fahralgorithmus. Das andere, was man meistens immer so ein bisschen auch weniger bespricht, ist ja so dieses Nutzererlebnis. Also ich komme ins Fahrzeug, wie geht die Tür auf oder ich sitze da drin, mir wird schlecht, da passiert ein Notfall. Oder ich habe mich gerade auch schon gefragt, wo halten die Dinger eigentlich? Gibt es da Bushaltestellen oder dürfen die überall ran? Also wie smooth läuft diese ganze Perspektive, die eigentlich gar nichts mit dem eigentlichen autonomen Fahren zu tun hat, aber mehr mit diesem autonomen Gesamterlebnis?
Ja, das autonome Gesamterlebnis ist natürlich was sehr, sehr Wichtiges. Ja, und das ist auch eines, wodurch sich dann wahrscheinlich solche Robotaxi-Flotten, von wem auch immer sie betrieben werden, unterscheiden werden. Ja, also wie funktioniert das? Ne? Zuerst gehe ich mal her in meine App, die ich am Handy habe heute. Es ist wie eine Uber-App, also wer Uber verwendet hat, kennt das. Gebe die Adresse ein, wo ich hin möchte, wähle mir in Zukunft wahrscheinlich ein Fahrzeugtyp aus und dann sagt er mir schon einmal, was es kosten wird, und dann bestelle ich das Fahrzeug. Und dann sagt er mir, wann das Fahrzeug da sein wird. Und sobald es hier ist, versucht es, einen Pickup-Spot zu finden. Also er darf zum Beispiel nicht an Bushaltestellen stehen bleiben, das ist ganz klar. Ja? Er darf auch nicht vor Feuerhydranten stehen, das ist in den USA ein Ding, eine Auflage, oder Ladezonen. Er versucht, also etwas zu finden. Es gibt also Vorschriften, die zum Beispiel auch heute schon für Uber und Taxis gültig sind. Sie müssen zum Beispiel auch eine bestimmte Distanz mindestens ranfahren an den Gehsteigkante. Also es sind in diesem Fall, glaube ich, 15 Inches, das sind so knapp über 30 Zentimeter, 40 Zentimeter müssen sie mindestens ranfahren an die Gehsteigkante, damit sie eben nicht, es geht aber nicht immer, ne? Weil du hast sehr viele parkende Autos, doppelt geparkte Autos, andere Sachen, LKWs, die laden. Das heißt, er versucht, was zu finden. Manchmal muss man dann noch einmal Straße weiterlaufen, bis man sein Auto dann findet, ja, weil er nur dort stehen bleiben darf oder kann. Und dann wartet er 5 Minuten dort. Und in diesen 5 Minuten habe ich Zeit, mich zum Auto zu bewegen und dann auf der Handy-App auf einen Knopf zu drücken, der heißt dann Unlock Doors, also öffne die Türen. Ja, dann fahren die, dann werden die Türen entsperrt, dann kann ich einsteigen und dann, nachdem er sich angeschnallt hat, das Fahrzeug willkommen, heißt einem willkommen, also spricht mit dir, welcome Mario, yeah, good to see you, please buckle up, yeah, and close the doors and then press the button when you're ready. Und dann, wenn man angeschnallt ist, dann kann man dann auf den Knopf drücken, Start Ride, entweder von der Handy-App oder von den Bildschirmen, die da im Fahrzeug drinnen sind, und dann geht's los. Ja, und beim Aussteigen dann, wenn man fertig ist, oder im Regelfall, wenn das Fahrzeug das Ziel erreicht ist, dann gibt es ein Signal, jetzt sind wir angekommen, bitte steigt aus, ja, dann schnallt man sich ab, schließt die Türen, ist auch ein wichtiges Element, die Türen müssen geschlossen werden, damit man weiterfahren kann. Das heißt, wir brauchen elektrische Türen, die die Türe zuziehen. Ne? Wenn die jetzt schlecht wird, ist es nicht was Wichtiges, dass du zuerst einmal immer einen Knopf hast da drin im Fahrzeug, der sagt Pull over. Also das heißt, fahren den Straßenrand ran und beendet die Fahrt. Das kann man immer machen. Ich kann auch immer mit der Betriebszentrale reden. Es gibt ja einen Knopf, wo ich mit einem Operator reden kann, der sich einwählt. Habe ich schon mehrmals machen müssen. Nicht, wenn man schlecht geworden ist, sondern weil es manchmal Fragen gab, wo das Fahrzeug vielleicht hängen geblieben ist oder der Operator aus irgendwelchen Gründen sich selbst eingewählt hat. Ja. Wichtig wird natürlich auch an dieser Stelle, in der Vergangenheit natürlich hat der Taxifahrer wir sind hier und hat dich aufgeweckt, wenn du eingeschlafen bist. Jetzt aber, da ist es wirklich ein Problem, dass die Leute einschlafen oder vielleicht einen medizinischen Notfall haben, Herzanfall haben oder sowas. Woher kenne ich das, ne? Dass ich vielleicht gleich zur Ambulanz fahren muss. Ne? Das sind natürlich neue Herausforderungen, die man hat. Genauso auch, wie mache ich das Fahrzeug sauber, ne? Wenn einer da was vergisst oder was er sich am Abend reinkotzt. Ja. Ne? Wie erkennt das Fahrzeug das?
Soll schon mal vorgekommen sein, ja.
Ja. Ja. Oder dass die Leute halt dann auch anderen Pleasures frönen, ne? Also da drin auf der Rückbank dann aktiv werden.
Das kann die KI bestimmt erkennen, ob die Geräusche angemessen sind oder eher nicht so. Und dann kannst du der Operator ja mit Kamera dazuschalten, mal sehen, ob dann noch weiter gemacht wird. Ja. Aber es ist auf jeden Fall spannende Vision. Ich habe da auch zum Thema Anhalten, also wo kann das Ding auch mal anhalten, auch dieses Video gesehen, ich glaube, es war auch bei dir von der Polizeikontrolle. Also wo so ein Ding auch rausgewunken wird und dann bleibt er stehen, fährt dann aber irgendwie weiter, weil er merkt, er steht an sich gar nicht so gut. Ne? Also wenn ein Mensch drin gesessen wäre, das hätte man ihm vielleicht schlecht angerechnet, aber so ein autonomes Auto macht das halt ganz korrekt. Ne? Und fährt dann nochmal kurz über die Kreuzung rüber, weil da vorne kann er mich ja gut hinstellen.
Da merkt man halt, ne, bei solchen Sachen, wie soll ich sagen, wie Hausverstand, Intuition mit Regeln zusammenkommen an der Stelle. Ne? Du hast auf der einen Seite die Regel, das Fahrzeug soll an einem sicheren und nicht verkehrsbehinderten Ort stehen bleiben, ja, wenn es wo stehen bleibt. Es geht aber manchmal nicht. Das heißt zum Beispiel, eine doppelte Sperrlinie muss es manchmal überfahren. Das geht einfach nicht anders. Du kannst das nicht vermeiden, dass es zu solchen Sachen kommt. Das
ist ja die eigentliche Intelligenz nachher.
Ja. Und ein Fahrzeug aber soll sich an die Verkehrsregeln halten, aber natürlich soll es dann auch nicht so dumm sich an die Verkehrsregeln halten. Genau. Ne? So, das heißt, das muss man alles lernen. Und in diesem Fall, diese Situation war, ein Polizist hält ein solches Cruise-Fahrzeug, Robotaxi auf. Das erkennt auch, das muss man wissen, dass es das erkennt, ein Einsatzfahrzeug, und dass es erkennt, dass ich gemeint bin. Mhm. Ja? Weil, und das Fahrzeug wird deshalb angehalten, weil die Scheinwerfer in der Nacht nicht eingeschaltet waren. Du hast losgeschickt und vergessen
einzuschalten. Absurd. Ich meine, das macht mein Auto doch automatisch. Wieso macht denn das Robotaxi das nicht automatisch?
Ja, das war damals in der Version, war das nicht der Fall. Heute können sie das Remote einschalten. Ja, und, oder haben sie irgendwas ausgeschaltet. Du kannst es ja nach wie vor immer ausschalten. So, jetzt ist aber, muss man dazu wissen, wenn man so eine Lizenz hat für einen fahrerlose Robotaxi-Betrieb in den USA, dann werden auch die Einsatzkräfte und darauf geschult, also die Lokalen, also Polizei, Feuerwehr, Ambulanz, damit sie wissen, wie dieses Fahrzeug sich verhält und was sie machen können, dass sie das Fahrzeug auch wirklich deaktivieren können. Und dazu normalerweise lässt das Fahrzeug dann die Fenster runter, die vorne, also dass man dann reingreifen kann und diesen Knopf, um mit dem Operator zu reden, einschalten kann. Und in diesem Fall aber hat das Fahrzeug die Fenster nicht runtergelassen. Da war der Polizist, sieht verwirrt aus, ja, und dann schaut so aus, als ob es jetzt abhaut, ja, und Straßen von San Francisco Verfolgungsjagd da macht. Ne?
Gleich von der Rampe.
Nein, aber es ist nur über die Kreuzung gefahren und da gab es mehr Platz, ja, und dort hat es dann in die Fenster runtergelassen. Und
dann mit dem Lasso einfangen oder Cowboy, Cowboys,
oder Reifen zerschießen was auch immer geht.
Lass uns mal, also eine letzte Frage zum Thema Robotaxis, also vielleicht Übergang in noch das andere Kapitel, weil du hast ja auch die Antriebsstrangwände so ein bisschen benannt. Also wie viele dieser Taxis sind eigentlich elektrisch und wie viele sind Verbrenner, hätte mich noch interessiert. Und dann, wie erlebst du denn abseits...
Also von den... Ich glaube, sie war verschwunden. Also von den Robotaxi-Fahrzeugen, ja, sind alle Elektrofahrzeuge. Also die Cruise sind Chevrolet Bolt, sind batterieelektrische Fahrzeuge. Die Waymo sind Jaguar I-Pace, sind batterieelektrische Fahrzeuge. Auch die neuen Generationen, diese Kabinenroller der Cruise Origin, das Seeker-Fahrzeug, sind alle vollelektrische, batterieelektrische Fahrzeuge. Der Gründer ist, es gibt mehrere Gründe, warum. Erstens einmal hat der Gouverneur, der kalifornische Ministerpräsident sozusagen, der Gavin Newsom, schon vor, ich glaube, mittlerweile 3 Jahren ein Gesetz unterschrieben, dass ab 2030 alle autonomen Autos in Kalifornien müssen Zero-Emission-Vehicle sein. Das heißt, wir machen schon Gesetze, welche Antriebsstränge Fahrzeuge, die autonom fahren, haben müssen. Ja. Das zweite Grund ist, dass in der Vergangenheit wurden so Hybridfahrzeuge oder Benziner verwendet. Das Problem ist, dass diese Aufbauten, diese Sensoren und diese Computer, die da drinnen sehen, so viel Strom brauchen, dass das die 12-Volt-Batterie nicht liefert. Die hat schon damit genug zu tun, die Elektrik des Fahrzeuges selber zu machen. Und das heißt, da musste man damals schon bei dem Fiat Chrysler Pacifica Minivan, den Google verwendet hat, Waymo verwendet hat, schon weitere Batterien einbauen, dass das ist. Und das kann man viel besser jetzt durch batterieelektrische Fahrzeuge abfackeln, weil da viel mehr Strom abgegriffen werden kann.
Okay. Jetzt weiß ich nicht, ob ihr mich vorhin nicht mehr gehört habt, aber der zweite Teil meiner Frage, Mario, wäre mal abseits dieser ganzen Robotaxi-Geschichte, die ja echt total beeindruckend ist und eine absolute Wende darstellt, wie viel Wendebereitschaft oder wie viel alternative Mobilität erlebst du denn sonst so auf den Straßen in der Bay Area? Also gibt's sowas wie Fahrräder dort eigentlich oder sind es die E-Scooter, die man dann im Stadtbild sieht? Also was gibt's da noch?
Ja, gerade San Francisco hat in den letzten Jahren sehr, sehr viele Fahrradwege ausgemalt und gemacht. Das heißt, es ist ja auch sehr viel stärker Verkehr wurde eingeschränkt, meistens eine Fahrspur weggenommen in den Straßen. Also zum Beispiel die Market Street ist halt, darfst du nur an wenigen Stellen wirklich mit Autos befahren, Bussen noch, und da ist viel mehr halt jetzt Fußgänger oder Fahrradverkehr. Das ist natürlich eine Herausforderung in einer Stadt wie San Francisco, die sehr hügelig ist. Ja, das heißt, Elektrofahrzeuge sind natürlich sehr belebt. Wir hatten natürlich auch immer wieder diese ganzen, was ich, alle diese ganzen Live-Fahrräder, die das sehen durch Lyft und Uber. Die hatten alle solche Live-Fahrräder, wie die alle hießen, Boombird, und die auch E-Scooter hatten. Das ist, da hat dann teilweise so überhand genommen, dass dann diese Scooter überall herumgelegen sind und dadurch dann wieder das Problem geschaffen haben, dass man nicht drüber steigen konnte oder so. Jetzt hat die Stadt das reguliert und hat dann im ersten Schritt einmal nur 3 Herstellern eine Lizenz gegeben. Das ist auch in der Rest der Bay Area der Fall. Man sieht es auch da immer wieder. Und die Pandemie hat dann noch einmal einen Schub gegeben, dass jetzt auch Fußgängerzonen so im europäischen Stil eingerichtet werden, was völlig unüblich war. Und jetzt beginnen die ersten Städte wirklich, dass sie die zugemachten Straßen auch wirklich zulassen und jetzt auch wirklich von der Oberfläche her verändern. Also da ändert sich auch einiges, was jetzt diese Mobilität betrifft.
Also kann man sagen, die Stadt unterscheidet jetzt nicht oder priorisiert nicht die Mobilitätsformen und geht da klar auf das Automobil, sondern alle Wege werden gleichermaßen gepusht.
Es werden viele Wege gleichermaßen gepusht. Ich meine, wir sehen auch natürlich, dass gerade in San Francisco sehr viele junge Leute überhaupt kein Auto mehr verwenden, die sich sehr viel stärker auf Uber verlassen. Das ist völlig normal für die geworden ist. Ja. Jetzt ist es halt sogar das autonome Auto. Also ich sehe jetzt mittlerweile immer mehr, dass das nicht mehr nur so ist, dass jetzt, jetzt fahre ich zum ersten Mal mit dem Ding, jetzt zeige ich das meinen Freunden, sondern dass man es wirklich jetzt als normale weitere Alternative verwendet. Ja. Ich habe gesagt, ich bin jetzt über 200 Mal damit gefahren. Ich hatte gerade noch, bevor ich jetzt geflogen bin, Delegationen hier und dann noch ein paar Leute. Und da bin ich mit einer Innovationsmanagerin aus Wien unterwegs gewesen. Da sind wir auch zuerst in die Bar mit dem autonomen Fahrzeug gefahren und dann zurück, ganz selbstverständlich. Ja, als das ist halt das Ding, dass man, oder ist sogar billiger ein bisschen, und manche sagen, weil ich muss kein Trinkgeld geben, ne? Wie beim Uber muss ich Trinkgeld geben.
Wie sind denn die Wege, also das, was du beschreibst mit den Robotaxis, wird ja wahrscheinlich im harten Stadtkern auch sein oder in einem sehr...
Ganze Stadt.
Also gibt es da sowas wie, also keine Ahnung, so eine Metropole wie San Francisco in Deutschland, da wäre es ja Pendlerströme von weit außerhalb reinpendeln, Tobias, ne, so wie in Hamburg jetzt wahrscheinlich, so in der Art und Weise. Also gibt es diese Pendlerströme auch und welche Mobilitätsform nutzen die?
Ja, wir haben Pendlerströme natürlich sehen, es kommen halt am Morgen in die Stadt Leute rein, die zum Beispiel über die Bay Bridge oder Golden Gate Bridge, also aus Marin County oder aus Oakland, Berkeley reinkommen, die auch sehr viel Public Transport natürlich verwenden. Es gibt so BART und Caltrain. Das sind also diese Schnellbahn- und U-Bahn-Systeme hier, aber die völlig unterdimensioniert sind. Die waren dimensioniert für nicht einmal ein Fünftel von den Leuten, die heute das benutzen. Es ist völlig überlastet. Auch der Caltrain hat jetzt erst Elektrifizierung gekriegt. Also bislang Diesel gewesen. Oh. Und da sieht man aber jetzt, dass beispielsweise, jetzt mit Waymo, die nach Sunnyvale runterfahren können, auch jetzt zum ersten Mal hier so ein Robotaxi-Dienst über Autobahnen fährt. Und aus einem größeren Einzugsbereich. Wie gut das funktionieren wird, weiß man noch nicht. Das werden wir jetzt erst einmal sehen. Aber wenn wir dann unterschiedliche Fahrzeugtypen haben oder auch solche, die dann erlauben, dass man, muss ich sagen, so eine Zusteigestelle hat, dass man shared mit anderen, ja, dann könnte das hier an der Stelle vielleicht gewisse Erleichterung bringen. Ja. Das bedeutet aber, und das ist immer die Sache, es kommt immer das Gegenargument, ja, jetzt ein autonomes Auto löst ja nicht das Problem. Ja. Wir haben halt dann halt statt händisch gefahrenen Autos nur autonome Autos. Ja, das stimmt so nicht ganz. Zuerst einmal kann ich unterschiedliche Fahrzeugtypen machen, also weiß ich, 10 Sitze, 20 Sitze, Einsitzer, die ich habe. Und wenn ich dann dazu rechne, dass ich beispielsweise gar keine Privatfahrzeuge mehr brauche und wir haben dann in San Francisco alleine auch so 200.000, 300.000 Fahrzeuge bei 800.000 Einwohnern, die parken großteils nur herum, 250.000 parken dann von 300.000 nur die ganze Zeit, ja, dann kann ich hier ganze Menge von Platz wieder frei machen und damit auch, und dann auch so Sachen, ja, Menschen fahren halt einfach viel blöder als Maschinen, ne? Einfädeln für eine Fahrbahnverengung, ne, ist ein Chaos bei uns, ja, obwohl eigentlich das Reißverschlussprinzip gilt. Die Algorithmen machen das automatisch. Mhm. Ja. Beziehungsweise, wenn ich daran rechne, wie viel Zeit ich verliere an Kreuzungen, ne, weil die Ampel noch immer rot ist, obwohl schon alle gefahren sind auf der anderen Strecke, dann brauche ich vielleicht gar keine Ampel mehr, weil die Fahrzeuge navigieren durch die Kreuzung, indem sie die Geschwindigkeit anpassen.
Auch das hast du ja gezeigt. Ich glaube, es war in einem deiner Vorträge, wo du so eine genau, Visualisierung davon hast, da stockt einem der Atem so, ne, weil das halt nicht mehr statisch ist, sondern die Dinger, die schießen dann so quer durcheinander an der Kreuzung, wobei man natürlich sagen muss, Fußgänger, also solange es Fußgänger gibt, wird man auch eine Form von Regel finden, wobei vielleicht die Regel auf dem Fußgänger kann einfach rübergehen, die Autos halten alle an und organisieren sich dann neu selbst, aber es ist schon ungewohnt, sag ich mal.
Warte mal, das muss ich jetzt sagen. Es geht nicht darum, dass ich die Fußgänger hier schütze bei Ampelanlagen, sondern dass ich in diesem Fall den autonomen Autos dann später mal die Möglichkeit gebe, durchfahren zu können. Und zwar, wenn wir anschauen, wo überall Ampelanlagen sind, da braucht man wahrscheinlich 90% der Kreuzungen in keine Ampelanlagen, weil dort halt relativ wenig Fußgängerverkehr ist. Dort, wo man aber viel Fußgängerverkehr hat, was ich bei Stuttgart beim Schloss, haben die Autos keine Chance durchzukommen, weil zu viele Menschen einfach dort gehen. Und da braucht man dann eine Ampel.
Ah ja, für die Autos.
Wenn man dann noch einmal, also wenn man dann aber rechnet, wie viel eine Ampelanlage kostet, reden hier ja pro Kreuzung von 35.000 bis 250.000 Euro und gerade in Deutschland haben wir 3 Millionen davon, dann kann man sich ausrechnen, was das kostet und diese Infrastruktur brauche ich dann zu 90% nicht mehr. Das heißt, ich erspare mir hier massiv Gelder. Also man muss es auch diese Seite herbringen.
Ja, auf jeden Fall. Das ist schon, also man verlegt das halt dahin, dass die Dinger miteinander kommunizieren, ne? Und das ist natürlich schlau.
Nein.
Machen die auf also, Sicht oder wie?
Die reden ja echt nicht miteinander. Ja, ganz irgendwie, das will man eigentlich auch gar nicht, ne? Weil das ist ein Einfallstor für Cyberattacken.
Okay.
Ja, wenn Sie mit Infrastruktur oder mit anderen reden, dann ist es ein Einfallstor. Das heißt, die Fahrzeuge heute, so wie sie da sind, sprechen nicht miteinander. Es gibt ja keine Infrastruktur. Die sind unabhängig davon entwickelt. Ne? Bandbreite her, Mobilfunk geht es nicht, ja. Vom Standard, es gibt keinen Standard. Du willst nicht einen Standard nur für dich selber haben, sondern musst du auch mit anderen Fahrzeugen. Mhm. Und dann hast du ja Taube, Ente, ein Hund, der da vorbeiläuft, der hat auch keine Kommunikation mit dir. Das heißt, du musst das eh ohne den programmieren. Ja. Das ist auch immer so ein bisschen aus der, in Deutschland oder in Europa generell hat man die Meinung, die Fahrzeuge müssen miteinander kommunizieren. Das stimmt aber nicht. Es gibt, wenn du es runterbrichst, keinen Fall oder kaum einen Fall, wo du es wirklich brauchst. Mhm. Schwer schön, das zu haben, brauchen wir aber nicht. Und ganz im Gegenteil, ich brauche wieder Infrastruktur plötzlich.
Ja,
das heißt, wozu würde ich wieder teure Infrastruktur irgendwie verbauen? Ne?
Ja. Wir müssen an sich nochmal schnell zu den anderen beiden Punkten kommen, Stefan, ne? Die da noch.
Also gut, den Antriebswendestrang mit Sharing. Das
hat mir den jetzt abgehakt mit den Fahrrädern.
Ja. Also das mit den Fahrrädern haben wir ja so ein bisschen jetzt tangiert, aber lass uns nochmal die letzte These nochmal aufgreifen.
Explosion der Roboter, ne?
Genau. Mario, deine dritte Assoziation zu Beginn zum Thema Mobilitätswende war ja für uns so ein bisschen überraschend. Das Thema Robotics und diese humanoiden Roboter, die wir nur aus Science-Fiction-Filmen kennen, gibt es die wirklich schon und wie helfen die uns in der Mobilität, deiner Meinung nach?
Genau, spielen die da rein bei der Mobilitätswende? Das ist ja nun, weiß ich nicht,
so. Naja, jetzt überleg mal, ne? Wenn ich heute, sagen wir mal, Uber Eats oder irgend sowas bestelle, dann kommt in Deutschland vielleicht der Fahrradfahrer, ja, Elektrofahrer, oder in den USA kommt ein Auto angefahren mit dem Fahrrad, der dir da dein halbes Kilo an Essen bringt, ne? Das hat der 2 Tonnen jetzt bewegt, um ein halbes Kilo an Essen zu bringen, ne? Da Energiebilanz technisch völlig absurd, ja. Jetzt stell dir aber vor, du hast einen 60 Kilo Roboter, ja. Den schickst du zum nächsten Restaurant, dann kommt er zurück, wackelt er zurück mit dem, geht in die Wohnung rein und stellt das am Tisch, ja? Musst noch nicht runter. Dann hast du plötzlich hier eine Mobilitätsform, die viel, viel anderes leisten kann, oder gezielter etwas leisten kann, als jetzt zum Beispiel, dass ich noch runterlaufen muss, dass er mir das alles Essen übergibt und in 2 Tonnen Auto drinnen sitzt. Wenn wir Mobilität reden, dann reden wir nicht nur von Mobilität auf der Straße, sondern auch Mobilität in Gebäuden drin. Und natürlich, viele dieser Roboter werden heute designt oder in Richtung dem Ansatz gebracht, wir brauchen etwas, der sich da bügeln kann, der Schraube eindrehen kann, der ein Geschirrspüler einräumt, der also solche Haushaltsarbeiten oder Fabriksarbeiten betätigt. Aber sie transportieren auch bei diesen Dingen was. Also in Krankenhäusern so kleine Roboter, die auf Rädern fahren, die Medikamente bringen. Oder ich weiß einmal in Las Vegas in einem Restaurant, einem chinesischen Restaurant, da haben diese Roboter dort das Essen auf den Tabletts gebracht. Ne? So mehrere Stufenetagen hatten sie und haben auch dann gesungen. Wenn irgendjemand Geburtstag gehabt, dann hat er plötzlich zum Musik zu machen angefangen und dann haben die Kellner getanzt dort. Das sind Mobilitätsformen. Das ist ganz eindeutig eine Mobilitätsform. Die bringt mir Sachen, ja, aber in einer anderen Form, als wir sie bisher gedacht haben. Mhm. Ja, und wenn man sich dann anschaut und weiterdenkt, dann hast du Hunde, ja, diesen Spot von Boston Dynamics, ja, oder diesen Esel-ähnlichen Typen, ja, dann siehst du, da haben wir plötzlich neu. Und ich rede gar nicht von Drohnen und so weiter. Ja. Da schaue ich jetzt nicht so drauf. Ich schaue mehr auf die bodenbasierte Mobilität ist. Dann sehen wir hier, dass eine ganze Reihe von Mobilitätsformen hier kommen. Und dank der künstlichen Intelligenz wird es jetzt einfach und sehr viel rascher, dass diese Systeme sich selber Sachen beibringen und einen Kontext der Welt haben. Hm. Was meine ich damit, Kontext der Welt? Bislang musste man dem System beibringen, das ist ein Apfel, das ist ein Wasserglas, das ist eine Chiptüte. Ja. Alle drei Dinge muss er unterschiedlich angreifen mit seinen Händen. Ne. Die Chiptüte ist ein bisschen, hat ein hartes Ding, die muss anders angegriffen als ein Apfel, als ein Ei, als ein Glas Wasser. Mhm. Ja. Und dann hat er aber nur diese vier Sachen können und nicht mehr. Und das ist es. Ja. Da muss ich fürs fünfte Objekt muss ich wieder trainieren. Jetzt aber kommt mit der künstlichen Intelligenz, also im Sinne von sowas wie Generative AI, wie sie bei ChatGPT der Fall ist, ist es auf Millionen von Objekten trainiert worden aufgrund der Inhalte, nämlich der Fotos, der Videos, der Bilder, der Texte etc., die da reingekommen sind. Das heißt, es kann dann plötzlich auch automatisch ein Mikrofon erkennen oder einen Besen oder alle anderen Dinge. Und weiß dann auch vielleicht, was es damit machen muss und wie das anzugreifen ist. Und zusätzlich muss ich das System auch immer trainieren, wenn es zum Beispiel, sagen wir mal, einen Bleistift in der Hand halten soll und dann bewegt und dann schreibt, das muss man trainieren, dieses, oder ein Bügeleisen bewegen und die Wäsche. So, jetzt kann ich dem sagen, okay, hier, nimm dieses Objekt und tu mal was damit, ja, und dann fällt es 15 Mal runter und dann beim 16. Mal hält es ein paar Sekunden und dann nach dem 1000. Mal plötzlich jongliert es dieses Objekt in den Fingern, ja. Und das kann ich dem System selber das System sich selber beibringen lassen. Und damit habe ich plötzlich eine Mobilität, die sehr viel geschickter wird, sehr viel rascher in diesen Robotern, als das bisher der Fall war.
Mario, jetzt mal steile These oder also wie glaubst du an dieses Zukunftsbild? Also heute verbiegen wir uns, dass diese Autos, in denen wir drin sitzen und die wir selbst gefahren sind, dass die intelligent sind, jetzt beispielsweise. Wie wäre es, wenn wir das Auto so lassen, wie es ist und die Intelligenz kommt über den Roboter und der persönliche Begleiter im Alltag unseres Lebens, der vielleicht mal Chauffeur ist, vielleicht aber auch mal die Einkaufstüten in den fünften Stock hoch trägt, wenn der Aufzug ausgefallen ist. Ist das eigentlich die Mobilitätswende und da muss es hingehen? Oder glaubst du schon, es macht Sinn, dass wir die Fahrzeugtypen selber weiter optimieren?
Die Fahrzeugtypen selber werden optimiert werden, weil es keinen Sinn macht, in diesen Fahrzeugen noch Lenkräder. Man muss ja dazu rechnen, jedes Fahrzeug, so wie es heute bauen, hat eine gewisse Komplexität. Wir müssen Lenkräder einbauen. Wenn wir keine Lenkräder mehr brauchen, fallen schon Objekte, Teile weg. Das heißt, die Fahrzeuge werden billiger. Ja. Wenn die Fahrzeuge selber jetzt einen aktiven Sicherheitsschutz haben, also selber Unfälle vermeiden, schon im Vorhinein, und wir nicht passive Elemente einbauen müssen, wie Verstrebungen und Airbags und so weiter, geht auch nochmal Gewicht verloren, das wir nicht mehr brauchen. Ja, es sind aktuell gleich zwischen 75 bis 125 Kilo in jedem Fahrzeug für solche passive Sicherheitssysteme, weil Menschen diese Fahrzeuge steuern. Ja, das heißt, die Fahrzeuge werden billiger. Ja, vielleicht ein Fahreraufschlag. Ja. Elon Musk selber hat ja gesagt, der wird wahrscheinlich mehr Geld verdienen mit Robotern als mit dem Auto selber. Ja, weil das halt, wir reden dann hier, ich nehme mal an, wir werden am Anfang reden von 10.000 bis 20.000 Dollar so ein Roboter. Ja, das ist natürlich teuer noch, aber das wird dann wahrscheinlich ein 500 bis 1.000 Dollar Roboter sein. Am Ende des Tages, schau dir an, wie es mit Drohnen war. Ne? Das hat auch tausende Dollar vorher gezahlt und jetzt sind es mittlerweile 150 Euro, 200, 500 Euro, ja, für Sachen, diese Technologie wird billiger. Dann haben wir überall diese kleinen Helferlines, die da sind. Ja. Aber ich glaube nicht, dass wir einen Roboter haben werden, der sich in das Auto reinsetzt und jetzt am Fahrersitz sitzt. Ich schleppe ja dann wieder einen weiteren Fahrersitz mit, ja, ein weiteres Lenkrad, ja. Und dann noch dieser Roboter da rein, der nichts anderes.
Der ist dann ja auch gebunden in der Zeit, ne? Also kann auch, der Roboter auch nicht im Haushalt bügeln, während ich weg bin.
Oder der Roboter wird zum Transformer und erst setzen wir ihn rein und dann
Kindheitsträume war.
Genau. Du, wir sind schon am Ende. Wir müssen
ganz kurz. Ich habe noch zwei ganz kurze Fragen vielleicht vor dem Fazit. Aber
kurz, weil ich habe einen harten Anschlag.
Okay, ich glaube, Mario kann ja schnell beantworten. Mario, vielleicht einmal ganz kurz. Wie siehst du das Thema Flugdrohnen in diesem Kontext? Und wann wird die Menschheit mehr Kilometer autonom zurücklegen als konventionell? In welchem Jahr?
Also ich schätze, dass wir zwischen 2030 und 2035 dort sein werden, dass mehr Meilen durch elektrische, autonome Fahrzeuge abgelegt werden als durch Menschen. Und zwar, ich schränke das noch einmal ein, in der westlichen Welt.
Ja, okay.
Dass wir diesen Tipping Point haben werden. Weil es einfach auch viel billiger ist, wenn die Robo-LKWs da durchfahren können. Mhm. Ja. Und es gibt einen großen Fahrermangel. Es gibt eine ganze Reihe von Gründen, warum wir autonome Autos entwickeln. Unter anderem, wir haben auch der Wichtigste, das haben wir gar nicht angesprochen, in Deutschland gibt es jedes Jahr 3.500 Tote. Ja, 400.000 Verletzte, ja, durch Menschen, die
und du hast, glaube ich, gesagt, 90% weniger Unfälle sind möglich, ne? Das heißt, ja, da können wir nochmal
richtig. Das wäre die Hoffnung. Sieht man ja jetzt offensichtlich auch, ja, die Zahlen von Waymo und Cruise und so weiter sind sehr, sehr vielversprechend, viel, viel besser, viel, viel weniger Kollisionen. Und wenn eine Kollision ist, viel, viel weniger Schaden, der angerichtet worden ist, ja. Und was auch noch haben wir, die erste Frage?
Flugdrohnen, also Flugdrohnen-Taxis. Ich frage mich immer, welches Problem lösen die eigentlich? Aber vielleicht übersehe ich auch was.
Ich war, vor 2 Wochen hatten wir eine Gruppe von deutschen Spediteuren im Silicon Valley. Und ich war eingeladen auf einer Podiumsdiskussion zum Thema fliegende Autos. Das ist also nicht mein Schwerpunkt eigentlich. Ja, aber da war ein Gründer dort, der ein fliegendes Auto entwickelt. Und ich habe meine ganze Gruppe mitgenommen. Ne? Und ich habe damals im Buch gesagt, haha, was kommt jetzt nach elektrischen autonomen Autos, fliegende Autos. Ne? Dann habe ich mal kurz recherchiert, habe über 600 Einträge gesehen dazu, Firmen, die fliegende Autos und solche Sachen, eVTOLs entwickeln, eTOLs, ja, Vertical Takeoff and Landing Sachen. Mhm. Ich habe gedacht, okay, das ist zu viel, da will ich aber jetzt nicht da in dieses Rabbit Hole da aufmachen, ja. Jetzt war einer Teilnehmer dort dabei, der war zum zweiten Mal dabei und der hat gesagt, ja, er war 2019 hier, da hat der Mario immer geredet über autonome Autos. Dann haben wir es gesehen, aber das war es halt auch. Ne? 5 Jahre später bin ich damit mitgefahren. Mhm. So, und dann saß ich in diesem Vortrag, sagt er, zum Thema fliegende Autos. Meine erste Reaktion war, so Blödsinn. Aber vor 5 Jahren war meine erste Bauchreaktion zu autonomen Autos, so Blödsinn, das wird nie was werden. Und jetzt bin ich aber da gesessen und bin damit gefahren. In 5 Jahren, vielleicht fliege ich dann damit. Ne? Aber ich glaube, was man hier das Problem ist oder die Herausforderung ist, dass wir hier eine Flugaufsichtsbehörde haben, die sehr viel strenger und kritischer ist. Und vor allem, dass auch da eine gewisse Infrastruktur fehlt, nämlich das Koordinieren, diese ganzen Air Traffic Controller. Ja, diese Systeme sind nicht ausgelegt für Millionen von Flugobjekten, sondern es sind für ein paar tausend Flugobjekte ausgelegt. Das heißt, da muss auch infrastrukturmäßig was gemacht werden und viel größere Herausforderungen. Ich denke, also, es wird viel langsamer. Also,
schauen wir mal, ist das Fazit.
Schauen wir mal.
Der Podcast hat es echt in sich. Wir haben so viel Futter gefunden, mit dem wir mit dir darüber sprechen können. Eine letzte Frage bleibt offen, nämlich in einem Jahr sehen wir uns wieder. Und was wird unser Fokusthema sein, Mario?
Was wird unser Fokusthema sein? Wir werden uns vielleicht dann wirklich noch einmal diese Roboter anschauen, ja? Und die künstliche Intelligenz, weil die KI halt jetzt einen Körper kriegt. Ja, die KI wandert in Autos, wandert in Roboter, wandert in Maschinen, wandert in Drohnen.
Also, dann sind wir gespannt. Und vielleicht gibt es dann doch den Home-Robot, der alles macht und der sich transformt. Also mit dem Bild gehe ich aus dem Podcast auf jeden Fall.
Solange wir Podcast schneiden, kann das alles in Ordnung. Hoffnung, ja?
Dass endlich einer für mich bügelt.
Genau, Hoffnung. Prima, Mario, vielen Dank für das spannende Gespräch und jetzt gute Weiterreise in deine alte Heimat nach Wien. Tschüss.
Ja, danke, tschüss.
Ciao. Ja, Tobias, der Gast hat es wieder in sich gehabt.
Ja.
Wir haben irgendwie kein Ende gefunden und die autonome Mobilität der Robotaxis ja irgendwie hoch und runter diskutiert. Ich hätte noch 1 Million Fragen im Kopf, aber vielleicht holen wir uns den Kerl einfach nochmal rein und machen da ein Special draus. Trotz dieser ganzen autonomen Besonderheiten muss ich sagen, mein Takeaway aus diesem Podcast ist mein Bild mit den Transformers. ich weiß, das ist irgendwie
weiter.
Hollywood vom Feinsten, aber warum eigentlich nicht? Die Roboter gibt's, die fangen jetzt an zu laufen und zu leben und ich glaube, dass die irgendwann mal auch mehr können als einfach nur mit uns sprechen und bügeln. Ich hoffe es zumindest. Das Bügeln ist nicht mein Haupt.
Ich versuche es auch. Hier bügelfreies Hemd. Ne? Ich versuche das auch tunlichst zu vermeiden. Aber was ich spannend finde und was bei mir so das so also eine Überschrift wäre innerlich, wäre zu sagen, das Unmögliche wird möglich. Denn also das Undenkbare, so es ist ja nicht unmöglich, das Undenkbare wird Realität. Denn das mit den autonomen Autos, dass das so weit ist, ich hatte mir seine Videos angeschaut, das hat mich schon auch wirklich überrascht, auch wirklich gut, ne? Also nicht so, wo man denkt so, ja, netter Versuch, sondern wirklich auch kompetent, wie die Dinger fahren. Und jetzt auch mit diesen humanoiden Robotern, das war ja klar, wir denken darüber nach, seit wir 4 oder 5 sind, so, weil wir irgendwelche lustigen Fernsehserien gesehen haben, aber auf einmal jetzt, wie das kommt, wirklich, das finde ich schon, also wird alles greifbar auf einmal, ne? Krass, so ein Realitätsflash.
Voll und also ein bisschen nachdenklich gemacht hat mich, das liegt zwar 20 Jahre zurück, aber dass der Auftrag fürs autonome Fahren eigentlich aus der Rüstung kam und aus dem Kriegswesen. Also ja, irgendwie ganz nett, wenn wir dann im Alltag am Ende von so einer Technologie profitieren, aber ja, will gar nicht ausmalen, was mit diesen Robotern da sonst für Unwesen getrieben wird.
Ja,
das ist die Kehrseite der Medaille wahrscheinlich.
Ich sage auch nicht, dass ich diesem Thema ausschließlich fröhlich und angstfrei gegenüberstehe, sondern natürlich, das wirft ja ganz, ganz heftige Fragen auf. Nichtsdestotrotz ist es, finde ich, so einfach nur, also es fühlt sich an wie so ein technologischer Sprung. Ne? Und wie so viele andere technologische Sprünge, zum Beispiel das Handy, also das richtige echte Smartphone, bringt das halt Sachen mit sich, auch gerade auch gesellschaftlich, die man jetzt noch gar nicht so richtig abschätzen kann wahrscheinlich. Und das macht einem, glaube ich, immer Bauchschmerzen und die Wende ist ja auch nicht immer zum Guten, finde ich. Aber auf der anderen Seite, neugierig genug bin ich.
Ich auch und vielleicht kann man uns Europäern und uns Deutschen, die wir so in unserer Regulatorik irgendwie uns manchmal auch bremsen, vielleicht ist es dann am Ende doch auch ein Stück weit Sicherheit, damit eben nicht alles Mögliche aus solchen Dingen erwächst. Also das wäre vielleicht mein positiver Blick, weil ja, ich habe auch gedacht, warum können dort diese Taxis in Hunderten und Tausenden fahren? Und das macht das Leben so viel einfacher. Und die sind auch noch dann elektrisch mit dazu. Also schöner kann es doch im Sinne der Mobilitätswende und der Antriebswende doch gar nicht laufen eigentlich.
Ja, wobei, also gerade in Deutschland, also Europa querstrich Deutschland, steht natürlich auch eine Menge auf dem Spiel. Ne? Also wenn diese neue Logik Einzug hält, und das wird sie, das ist ja eine Frage der Zeit, dann wird hier in Deutschland, glaube ich, also werden sich ziemlich viele Leute ziemlich warm anziehen müssen, möglicherweise auch wir, ne, in weiterer Folge, weil hier ziemlich viele Industrien wahrscheinlich schneller auf dem absteigenden Ast sitzen, als ihnen lieb ist. Oder da sitzen sie schon jetzt drauf und dann ist der Ast halt auch mal ganz zu Ende. Ich wohne in Niedersachsen, ne, wir leben auch stark von VW. Mal schauen, wie lange noch, ne? Das ist natürlich eine Sache, die auch in dieser Hinsicht Fragen aufwirft, aber auf der anderen Seite, so ist das eben mit Innovationen, ne? Also dann fallen bestimmte Sachen eben auch mal weg, auch wenn es weh tut.
Absolut. So, es tut zwar nur für einen Moment hier weh, ich freue mich schon wieder auf den nächsten Podcast. Wir haben die nächsten Gäste ja schon wieder in Line. War toll mit dir, war toll mit unserem Gast.
Was für ein super Update in Sachen autonomes Fahren. Ich kann nur sagen, ich habe das wirklich mal gebraucht. So, ich fühle mich jetzt wieder so à jour sozusagen und jetzt kann ich auch wieder mitreden. Das war echt richtig gut.
Sehr gut. Also, Tobias.
Stefan, hau rein.
Bis zum nächsten Mal und auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Macht's gut, schaltet wieder ein.
Genau, und gerne, wenn es euch gefallen hat, wie immer, wenn es euch gefallen hat, Sterne geben, liken, empfehlen. Wenn es euch nicht gefallen hat, schreibt uns einfach eine E-Mail. Ja? Also haut rein, bis dann. Tschüss. Ja, dann.
Ciao. Ciao.
Du möchtest auch zur Mobilitätswende beitragen? Dann bist du bei Mobility Allstars genau richtig. Werde Teil unserer Community und besuche uns unter www.mobility-allstars.com.
Dieser Podcast wurde produziert von Wortlieferant.de.